Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Hallo und ein frohes neues Jahr wünschen euch
Micha
und Steffi von Resonanz und Replik, der kleinen Audiokolumne im Podcast-Player eures Vertrauens. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, Micha, wie bist du reingekommen?
Ach, wunderbar, würde ich sagen.
Ja.
Und du?
Auch, doch. Es wurde länger als gedacht in unseren älteren Semestern, aber wir hatten ja Zeit auszuschlafen, von daher.
Ja.
Genau. Ja, wir haben euch im Dezember so ein bisschen cozy gemacht mit unseren Themen und dem Podcast, die wir ausgesucht haben. Heute wollen wir wieder frisch ins neue Jahr starten mit einem Podcast, der sich unter anderem mit Politik beschäftigt, nicht nur. Michael, welches Format möchten wir heute vorstellen?
Wir stellen euch heute vor 11KM, der Tagesschau-Podcast.
Genau. Hörst du den häufiger?
Also es ist ja eigentlich ein tägliches Format. Ich höre ihn nicht täglich, aber man bleibt leicht hängen, wenn man mal reinhört und dann einfach auch weiterlaufen lässt.
Ja.
Wer den Podcast nicht kennt, das ist ein Format, das von NDR Info und BR24 gemeinsam produziert wird. Die Host heißt Viktoria Kopmann, das ist normalerweise die Moderatorin. Und die hat immer einen Gast mit dabei, ich sag mal aus der stattlichen Schar der ARD-Journalisten. Und ist ein spannender Podcast, der jeden Tag ein anderes Thema in aller Tiefe beleuchtet. Steffi, warum heißt der Podcast denn 11KM?
Ja. Das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich ernsthaft gefragt. Ich weiß gar nicht, wer mir die Antwort dazu gegeben hat oder wie ich das erfahren habe, aber schlussendlich geht es wohl um den Marianengraben, den tiefsten Punkt der Erde, der 11 Kilometer tief ist. Und man hat sich, also ich finde das schon intellektuell ein bisschen, passt wieder zur Tagesschau, aber ich finde es ein bisschen weit hergeholt, das ableiten zu können mit diesen 11 km, aber das soll wohl hinter dem Namen stecken. Hast du andere Informationen?
Laut Homepage nicht. Nein, also du hast es richtig erklärt. Es geht um den tiefsten messbaren Punkt der Erde im Marianengraben. Mhm. Und dass die Erklärung für den Namen weit hergeholt ist. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Immerhin.
Es geht ja darum, was du ja auch schon gesagt hast, der Untertitel des Podcasts, nämlich ein Thema in aller Tiefe. Also 11 Kilometer gehen sie auch nicht runter. Dafür ist der Podcast zu kurz. Das Format hat in der Regel eine halbe Stunde, was ihn eigentlich sehr snackable, finde ich, macht. Man kann eine halbe Stunde und das ist dann schon mit Abspann und Redaktion und allem. Also meistens bleiben die so bei, ich weiß nicht, 25 Minuten in etwa Netto-Laufzeit. Wir haben uns eine Episode aus dem Dezember ausgesucht. Welche haben wir da heute mitgebracht, Micha?
Ja, wir haben euch mitgebracht die Episode vom 17. Dezember mit dem wunderbaren Titel 3 Jahre Ampel.
Eine Regierungsbilanz, genau. Ja, wie wir euch schon eingangs gesagt haben, die Hauptmoderatorin Viktoria Kopmann, die in aller Regel diesen Podcast spricht oder durchführt, hat einen Gast auch diesmal dabei. Es ist aus dem Hauptstadtstudio, aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, der Kollege Torben Ostermann. Er erzählt eigentlich die meiste Zeit. Sie stellt ihm hier und da eine Frage, aber eigentlich das ganze Wissen und die Einordnung kommt von ihm.
Ja, so sieht's aus und vielleicht so viel vorweg dann doch. Er stellt der Ampel eigentlich ein vergleichsweise gutes Zeugnis aus.
Genau, also er begründet es auch aus, wie wir beide, glaube ich, finden, aus seiner Perspektive. Aber er geht auch Punkt für Punkt durch. Also er sagt, eingangs, er würde der Ampel ungefähr eine 3+ geben und beschreibt jetzt diese 3 Jahre nochmal Punkt für Punkt. Natürlich ging es relativ schnell los mit dem Ukraine-Krieg. Damit hat ja auch keiner tatsächlich rechnen können. Das hätte jetzt jede Regierung getroffen, sag ich mal.
Die auslaufende Pandemie zu dem Zeitpunkt noch, der Regierungsübernahme, dann weist er darauf hin, dass ja erstmals hier eine Regierung aus 3 Parteien gebildet worden sei. Da haben wir sicherlich noch eine Anmerkung zu. Ukraine hast du schon gesagt. Und
genau, aber vielleicht gehen wir direkt auf den Punkt ein, weil er geht ja relativ früh oder kommt relativ früh darauf zu sprechen. Deine Anmerkung kenne ich aus dem Alltag, aber vielleicht kannst du sie nochmal teilen mit unseren HörerInnen zum Thema erstmals Drei-Parteien-Koalition.
Das Argument stimmt leider nicht mit den drei Parteien, denn jede Regierung, in der die sogenannte Union, also der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU mit einer anderen Partei, entweder FDP oder SPD, regiert hat, ist halt auch eine Drei-Parteien-Koalition gewesen.
Mhm.
Auch da gab es ja gewisse Schwierigkeiten. Die meisten von uns haben vielleicht noch in Erinnerung, was sich in der letzten Merkel-Regierung zugetragen hat.
Mit Horst Seehofer.
Genau. Mhm. Streit um die Flüchtlingspolitik.
Genau. Und eine Nachtsitzung, wo sämtliche Medien darauf hingehalten haben, weil keiner wusste, lässt Seehofer jetzt die Regierung platzen oder nicht.
Ja.
Genau.
Das ist für mich ein Narrativ, was Scholz halt immer wieder hervorgebracht hat, also bis heute, um quasi die Probleme seiner Regierung zu erklären. Ob das als Argument allein trägt, da habe ich so meine Zweifel.
Ja, und auf jeden Fall hat Torben Ostermann dieses Argument auch benutzt, die Besonderheit dieser Regierung herauszustreichen. Genau. Und damit schon insinuiert, dass das schon ein Problem ist.
Ja.
Genau. Gut, dann gab es halt so Themen wie den Nachtragshaushalt, der quasi umgewidmet werden sollte. Also es geht um den Haushalt oder es geht um Geld, was für die Notsituation Corona vorgesehen war, was noch quasi von Herrn Scholz auch.
Genau, es wurde noch von Scholz als Finanzminister eingefädelt, diese Umwidmung. Genau. Also noch quasi unter der letzten Merkel-Regierung. Und er hat sich da und allen anderen ein Riesenei ins Nest gelegt, denn ohne diese 60 Milliarden, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das geht so nicht. Dieses Urteil kam halt mitten in die Ukraine-Krise und eine immer gespanntere Stimmung innerhalb der Koalition. Das ist für mich der eigentliche Sprengstoff gewesen.
Genau, die Union hatte geklagt und diese 60 Milliarden waren halt schon verplant. Unter anderem sollte ja ein großer Teil davon in den sogenannten KTF gehen, in diesen Klimatransformationsfonds, der angesiedelt war bei unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und damit hatte er halt viel vor.
Ja, und das hat alles dann so nicht mehr funktioniert. Das wird hier kurz angesprochen, nicht in großer Tiefe beleuchtet.
Nicht 11 Kilometer tief.
Ja. Was mir gut gefallen hat, ist das ganze Thema Energiekrise, dass das nochmal rausgearbeitet wird, dass da viel Gutes passiert ist.
Mhm. Ja, da sind wir auch wieder bei diesem, es spricht auch Viktoria Kuppmann an, beim Präventionsparadoxon. Weil im Prinzip die Energiekrise gut gemeistert wurde, aber weil eben nichts passiert ist am Ende des Tages, gefühlt beim Bürger, also es ist nie die Wärme ausgeblieben, wird das auch nicht so als Erfolg empfunden.
Ja, stimmt. Ich glaube auch, dass man da einfach nicht genug drauf hingewiesen hat, weil es ist ja schon wahnsinnig viel passiert, die ganzen Verträge mit neuen Lieferanten, die LNG-Terminals, die um flüssiges Gas nach Deutschland transportieren zu können, die binnen Monaten aus dem Boden gestampft worden sind. Das ist schon eine große Leistung gewesen und die sollte man auch nicht kleinreden. Die ist aber selbst von der Regierung nicht wirklich sauber herausgearbeitet worden, dass das wirklich eine super Geschichte gewesen ist.
Also ich erinnere mich noch, also nicht nur die ganzen Reisen von Herrn Habeck in alle quasi Gasförderländer außerhalb, ich sag mal, Russlands.
Ja.
Also da habe ich relativ viel von mitbekommen, wir erinnern uns noch, der ist ja sogar nach Katar.
Ja, wo er da so ein bisschen den Bückling gemacht hat, also zumindest optisch.
Weil das war ja auch das Thema, also dass Herr Habeck sich jetzt winden muss wie ein Aal, um dann nach Katar zu gehen, um nach Gas zu fragen. Ich weiß gar nicht, ist der Deal denn tatsächlich zustande gekommen? Weil das war ja noch, Katar hat sich doch da auch ein bisschen feiern lassen.
Ich glaube, er ist am Ende des Tages zustande gekommen. Ich weiß es aber nicht mehr. Mir wird es erstmal darum gehen, dass
er es geschafft hat.
Ja. Genau, er hat das geschafft und der viel kritisierte Wirtschaftsminister an der Stelle einfach wirklich geliefert hat. Aber tatsächlich hängt ihm ja ein ganz anderes Thema wie ein Mühlstein um den Hals, auch jetzt im Wahlkampf.
Das Heizungsgesetz. Was ja auch quasi seinen Ursprung in der Vorgängerregierung hat und sie haben es dann modelliert und versucht, oder das Gebäudeenergiegesetz, ne?
Genau.
Was auch Heizungsgesetz genannt wurde.
Ja, also am Ende des Tages, auch da fehlt mir ein bisschen was, weil die FDP mutmaßlich hat das durchgestochen in Richtung Boulevardmedien. Mhm. Da ist der Podcast hier sehr fein und nennt nicht den Namen Bildzeitung. Dann ging es eben los, nicht nur in den regulären Medien, sondern eben auch in Social Media. Dann ist die Klaviatur der Angst da bespielt worden. Und da war natürlich auch vieles wirklich schlecht, weil es noch nicht zu Ende gedacht war. Man noch gar nicht wusste, wie bestimmte Dinge geregelt werden sollen. Also wie kann man das sozial begleiten? Die Fristen, die festgesetzt wurden oder noch unklar waren, das sind alles Kritikpunkte gewesen. Interessant auch an der Stelle ist eigentlich ein Thema der Vorgängerregierung gewesen, das eben dann nur mit mehr Tiefgang versehen werden sollte. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Selbst wenn man dieses Gebäudeenergiegesetz als so misslungen betrachtet, ja, und das wird sicherlich bleiben in der Erinnerung, ist trotzdem viel passiert an anderer Stelle bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das wird hier von dem Journalisten Torben Ostermann auch zu Recht hervorgehoben, nämlich dass ganz massiv das Klagerecht im Verwaltungsrechtsweg verändert worden ist. Dass also nicht mehr so leicht möglich ist, dass Bürgerinitiativen und Umweltverbände quasi immer nacheinander gegen irgendwelche großen Infrastrukturprojekte klagen und damit Bauvorhaben um Jahrzehnte in die Länge ziehen.
Mhm. Sondern wenn es einmal ein Urteil gibt, dann ist es final.
Ja, so vereinfacht. Aber ja. So wird es auch dargestellt im Podcast. Also ich denke, das passt.
Was Sie auch angesprochen haben, ist, dass obwohl es kritisiert wird, dass es zu langsam passiert, ist der Anteil an Wind- und Solaranlagen wieder stark gestiegen,
ja,
in dieser Koalition. Und wir sind, ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber laut dieses Podcasts sind wir bei 61% erneuerbarer Energien, die wir in Deutschland mittlerweile haben. Ich gehe mal davon aus, dass das so in etwa auch stimmt. Das heißt, auch wenn es hätte vielleicht alles schneller laufen sollen und wenn natürlich der KTF nicht implodiert wäre, weil plötzlich 60 Milliarden gefehlt haben, dann wären wir wahrscheinlich auch da schon weiter. Aber gemessen an den Vorgängerregierungen ist da jetzt nochmal ein richtiger Schub passiert. Und wie du auch jetzt angesprochen hast, dass die Klagewege auch sich verschlanken und Planfeststellungsverfahren kürzer werden, es ist sicherlich was Positives. Ein Thema, was Sie auch angesprochen haben, ist der Bürokratieabbau. Aber das ist ja auch ein Zankapfel, weil um Bürokratie abzubauen, wird meistens neue geschaffen.
Ja.
Und Sie nennen da ein Beispiel.
Dass man ein Auto elektronisch oder digital anmelden könne, elektronisch anmelden kann.
Genau, das haben Sie als Positivbeispiel, was den Fortschritt der Digitalisierung, den Bürokratieabbau betrifft. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, also in Hamburg funktioniert es nicht. Und es ist angelegt, aber noch nicht umsetzbar.
Das wird eben auch nicht thematisiert, dass in dem komplexen Zusammenspiel zwischen Kommunen, Länder und Bund und teilweise auch noch EU, dass da gar nicht mehr Fahrt reingekommen ist. Weil da müsste man ja eigentlich mal entschlacken mit Zuständigkeiten und sonst was. Und das ist sehr komplex, sehr aufwendig. Und da ist man nach meiner Wahrnehmung leider kaum vorangekommen.
Was Positives bleibt, ist zum Beispiel das Deutschlandticket.
Ja, das wird hier absolut genannt.
Genau. Und unabhängig davon, was es jetzt kostet und dass es jetzt nochmal erhöht wurde von 49 € auf 58 €, ich finde, die große Innovation an diesem Ticket ist neben der Preisersparnis auf der einen Seite wirklich, dass man ein Ticket hat, was man einfach bundesweit und bis sogar knapp hinter die Grenzen Deutschlands, es gibt ja auch dann da Kooperationen, ich weiß es aus Niederlanden und Frankreich und sowas, also man kann in andere Länder sozusagen hinter die deutsche Grenze mit diesem Deutschlandticket fahren und es macht es einfach so zugänglich auch.
Ja, ist super. Und wo wir beim Thema Bahn schon sind, auch die neue Form der Bahnsanierung, der Streckensanierung, da wird das Beispiel Riedbahn, einer der Hauptverkehrsadern der Deutschen Bahn, und zwar genau die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim, die bisher für etwa 7% der Verspätungen verantwortlich gewesen sein soll, also wohlgemerkt der Verspätungen deutschlandweit im Bahnnetz. Diese Sanierung ist soweit ersichtlich erfolgreich abgeschlossen worden. Die Strecke war total gesperrt für rund ein halbes Jahr. Und das ist jetzt etwas, wo dann auch darauf hingewiesen wird, da kann sich der noch Verkehrsminister Wissing dafür wahrscheinlich jetzt keine Meriten mehr abholen. Aber tatsächlich ist das wohl der Weg, um hier überhaupt mal diesen Moloch rund um die Bahn ansatzweise auf einen guten Stand zu bringen, indem eben Strecken komplett gesperrt werden und dann alles saniert wird und nicht immer nur Teilbereiche.
Nach diesem Verdienst, sage ich mal, das anzupacken, und dazu haben wir ja sogar einen eigenen Podcast gemacht zu der Bahn und mit dem Auftakt der ersten Generalsanierung, wie es so schön heißt, also nochmal für die, die sich nicht im Detail damit beschäftigt haben, es geht halt darum, dass alles, was anfällt auf einer Strecke, in einem Rutsch gemacht wird und nicht, wir sperren jetzt mal kurz, um Gleise neu zu machen, dann machen wir es wieder frei und dann sperren wir wieder, um ein Bahnhofshäuschen zu sanieren oder eine Oberleitung, sondern es wird alles, was anfällt auf dieser Strecke, en bloc gemacht und dann erst wieder freigegeben.
Genau.
Genau. Und bist du der Meinung, dass Volker Wissing das mit berücksichtigt, ein guter oder ein schlechter Verkehrsminister war?
Ich glaube, er war eher ein oder ist eher ein guter Verkehrsminister, auch wenn sicherlich das ganze Thema rund um CO2-Einsparungen im Kontext Verkehr, was hier auch nicht im Podcast thematisiert wird, schon ein Streitpunkt sein kann.
Ja. War es ja auch. Also es ging ja auch darum, ich erinnere mich noch, wie er mit Sonntagsfahrverboten gedroht hat, wenn sein Sektor auch ein gewisses Klimaziel erreichen muss.
Ja, ist absolut so der Fall gewesen, ne? Dass er
war schon eine Drohkulisse.
War eine Drohkulisse, war auch viel mehr FDP, als er jetzt zum Schluss, wo er die FDP verlassen hat und immer noch Minister ist, bis zum vorgezogenen Ende der Legislaturperiode. Denn der Podcast, den wir heute besprechen, der wurde ja gesendet, bevor der Bundespräsident den Bundestag aufgelöst hat.
Genau, das hat er erst am 27. Dezember gemacht und am 17. wurde dieser Podcast aufgenommen von der Tagesschau oder veröffentlicht, so rum, genau.
Genau. Ein Erfolg, den ich fast schon vergessen hätte, ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
Mhm. Das gilt ja auch nicht nur in den Ampelparteien als Erfolg.
Ja, ist aber in der öffentlichen Wahrnehmung, spielt es eigentlich leider keine Rolle.
Ist auch so ein bisschen an mir vorbeigerauscht, muss ich sagen. Also als ich es hörte, dachte ich, ah ja, stimmt, da war was. Aber was für ein großer Wurf das war, das hatte ich fast vergessen. Ich weiß, dass es lange ein Zankapfel war in der Vergangenheit. Und die Union das zum Beispiel als alles geblockt hatte in der Vergangenheit.
Ja, also da waren sie sich mal einig, auch in der Ampel, haben es aber dann nicht geschafft, diese Einigkeit mal nach außen zu tragen. Stattdessen haben sie sich mit anderen Themen beschäftigt und da zerstritten.
Weiterer Erfolg ist die Anhebung.
Ja, die Anhebung des Kindergeldes. Hat absolut Sinn gemacht, wobei die jetzt natürlich nicht so hoch war, dass die jetzt, glaube ich, wirklich so massiv spürbar gewesen ist, aber es ist zumindest ein Erfolg für die Ampel. Und danach geht es aber zumindest in dem Podcast mehr um Schattenseiten.
Ja, also um das Bürgergeld, Riesenzankapfel, weil das angehoben wurde. Und ich finde es interessant, wie Torben Ostermann auch sagt, dass ganz gleich, was die Union, die ja mutmaßlich den nächsten Kanzler stellen wird, daraus machen wird, aber ganz zurückdrehen werden sie es nicht können, weil es da auch höchstrichterliche Entscheidungen gibt, wie hoch Bürgergeld oder wie auch immer es dann später heißen wird, sein muss. Stichwort Existenzminimum sichern oder auch Inflationsausgleich zu ermöglichen.
Auch da wieder das Thema Kommunikation fängt beim Namen an. Bürgergeld klingt wie so eine Vollalimentierung, oder das ist zumindest die Kritik von konservativer bis rechter Seite.
Ja, dass es jedem Bürger zusteht, sozusagen. Das finden konservative Politiker, dass es das suggeriert, dieser Name.
Ja, dazu kommt sicherlich auch der Punkt nochmal, dass die SPD das durchgesetzt hat, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine von Anfang an einen Bürgergeldanspruch hier haben. Quasi so, als ob sie hier vorher eingezahlt hätten.
Mhm.
Und dann gibt es eine Begründung von Seiten der SPD für, aber die trägt ihre frühere Kernklientel offensichtlich nicht mit, weil sie die nicht versteht oder nicht für plausibel hält oder wie auch immer.
Mhm.
Ja, das ist schon massiv. Dann einer der Streitpunkte war auch diese 1.000-Euro-Prämie noch für Arbeitslose, wenn die wieder in Arbeit kämen für ein Jahr, dass sie nochmal 1.000 Euro extra bekommen sollten. Auch da wieder total spannend, weist der Ostermann auch zu Recht darauf hin, Debatte und Realität.
Genau.
Weil das war nur in der Debatte. Aber die Debatte hat die Wahrnehmung der Ampel geprägt und gar nicht so sehr die realen Ergebnisse.
Ja, und damit ist das Projekt tot, bevor es jemals eingeführt wurde.
Vielleicht halten wir fest, dass zumindest hier nach dem ARD-Journalisten die Ampel einen Großteil ihrer Vorhaben abgearbeitet hat.
Ich glaube, da sind sie sich aber auch einig, die Medien. Also das ist mir jetzt immer wieder begegnet, dass auch in verschiedenen Talkrunden oder so, dass viele Punkte, die, also ich glaube, hatten sie nicht sogar eine bessere Bilanz als Vorgängerregierungen, die Anzahl an Punkte, die sie im Koalitionsvertrag hatten, die sie auch dann tatsächlich umgesetzt haben und wahrscheinlich noch mehr geschafft hätten, wenn sie zusammengeblieben wären?
Da weißt du mehr als ich, aber das kann gut sein. Frau Merkel war ja nicht dafür bekannt, dass sie jetzt sonderlich viel abgearbeitet hat an Themen. Ich finde dann den weiteren Verlauf des Podcasts, wieso das Image der Ampel so schlecht war, finde ich interessant. Auch der Satz, die Ampel war meisterhaft in der Selbstkritik, absolut auf den Punkt.
Ja, auch das ist jetzt für mich nicht neu gewesen, habe ich auch schon oft so gelesen oder gehört, dass die Ampel eigener größter Kritiker war.
Ja, also sie spielen ja dann da noch O-Töne ein, das ist dann auch interessant zu hören, wenn da irgendwie der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert von Verweigerungskommunikation spricht, da kommt das alles wieder hoch, dieser ganze Selbstbezug und dass man sich da um sich selbst nur gedreht hat. Und ein Argument, was gebracht wird in dem Podcast, ist, glaube ich, absolut richtig und wird auch richtig bleiben, dieses diffuse Gefühl, dass alte Gewissheiten nicht mehr gelten, dass Deutschland kämpfen muss, um weiter ein wirtschaftlich erfolgreiches Land zu sein.
Das stimmt.
Ich finde es allerdings schade, dass dann, also der Punkt wird rausgearbeitet und wir kommen dann aber nicht dahin zu sagen, ja, da hat auch Führung gefehlt. Da hat jemand gefehlt, der sich nach vorne stellt und sagt, wir schaffen das, wir bekommen das hin, der das auch glaubhaft verkörpert und eigene Ideen auch vorbringt.
Also selbst die Merkel hat es ja geschafft, zu sagen.
Das stimmt.
Als das losging, 2015, und wie sie sich da am Brust von der Überzeugung hingestellt hat, das hat ja auch eine Wirkung gehabt. Wir hatten ja diese unglaubliche Willkommenskultur.
Auch in der Euro-Krise wird hier ebenfalls im Podcast nicht thematisiert, wie sie sich mit ihrem SPD-Finanzminister Steinbrück vorne hingestellt hat und gesagt hat, dass die Einlagen sicher seien.
Ja gut, also das würde ich diesem Podcast jetzt nicht vorwerfen, weil es ging ja schlussendlich nicht um die Merkel-Ära oder die letzte Merkel-Regierung. Mhm. Wird ja, wenn dann nur thematisiert, wenn es eine Überschneidung gibt, wie zum Beispiel eben dieses Umwidmen des Corona-Geldes, als Scholz noch Finanzminister war bei Merkel und so. Aber im Prinzip geht es ja in diesem Fall wirklich nur um die 3 Jahre der Ampel. Du hattest mehrere Punkte genannt, die dir definitiv gefehlt haben. Willst du die nochmal zusammenfassen? Also angefangen damit, dass es nicht wirklich die neue Dreierkoalition ist, die Deutschland erlebt. Du hattest ja noch
die fehlende Führung von Bundeskanzler Scholz, der sich im Brustton der Überzeugung hingestellt hatte zu Beginn der Regierung und gesagt hat, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie auch. Dieses Gefühl hatte ich ein einziges Mal, als der Ukraine-Krieg erst ein paar Tage alt war und er im Bundestag seine Rede von der Zeitenwende gehalten hat?
Ich glaube, also wahrscheinlich, auch wenn andere behaupten, die Rede zum Rausschmiss von Lindner sei seine beste, aber ich fand die Zeitenwende-Rede tatsächlich am besten. Und die Leute haben es ihm auch geglaubt. Ich auch.
Aber wir haben dann halt alle irgendwie schnell gemerkt, dass da doch relativ wenig kommt und in der Kommunikation verzagt.
Also mir kam es so vor, er hat einen super Redenschreiber, aber er hat selber nicht gemeint, weil was danach kam, versiegte fast wieder.
Ja, es ist halt fehlende Rhetorik, fehlendes Charisma, ein weites Feld. Ja, auch so das, was in dem Podcast nicht beleuchtet wird, ist so für mich das ganze Thema Außenpolitik, EU oder international, dass Deutschland sich da klein gemacht hat, beziehungsweise auf Vorschläge von anderen nicht eingegangen ist. Das Problem gab es ja schon mit Frau Merkel teilweise im Verhältnis zu Frankreich, aber das ist jetzt eben nochmal
schlechter,
akuter geworden.
Mhm. Auch, also ich meine, zwischen auch Fischbrötchen-Diplomatie, die in die Zeit gefallen ist, ja, also Macron in Hamburg mit Scholz, das hat ja schlussendlich auch, außer ein paar schöne Bilder, nicht viel gebracht. Die Chemie zwischen den beiden ist ja auch nicht besser geworden.
Nee, überhaupt nicht. Also das ist sicherlich ein ganz großes Problem gewesen, schon bevor auch in Frankreich die politischen Verhältnisse noch unsicherer geworden sind. Weil die Situation ist ja jetzt im Prinzip da, dass Frankreich gelähmt ist durch die innenpolitischen Entwicklungen und die BRD aktuell auch. Mhm. Das ist wirklich heftig.
Also es fehlt die Kritik an Scholz?
Ja.
absolut. Was hat dir noch gefehlt?
Ja, also ich hätte gerne auch noch mal was gehört zur Außenpolitik der Außenministerin. Da gab es für mich viele schöne Bilder, aber wenig Greifbares tatsächlich an Initiativen, was irgendwie funktioniert hat.
Es gab ja auch den
einen
oder anderen Fauxpas, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber auch da hat ja, erinnere ich mich, Frau Baerbock durchaus hier und da mal zurückrudern müssen.
Ja, und was mir komplett fehlt, ist die Rolle der FDP.
Das stimmt.
Mal ganz freundlich auszudrücken.
Also Lindner wird, glaube ich, gar nicht namentlich genannt. Also generell meiden sie Namen, finde
ja,
ich.
Ja, das stimmt. Sehr auffällig.
Also das fällt mir auf. Also es wird nur von den Parteien gesprochen und wir wissen ja alle, ne? Also es ist ja schon ein Unterschied, wenn man von der FDP überhaupt spricht, ob man von Herrn Lindner oder von Herrn Buschmann beispielsweise redet. Ne? Wissing halt jetzt mit der Generalsanierung und so, aber das ist ja dann noch mehr so Verkehrssektor, Mobilität. Aber tatsächlich, Namen werden gemieden. Das fand ich schon fast unangenehm auffallend. Und es wird auch einfach niemand direkt kritisiert.
Ja, schön zusammengefasst.
Ein Thema, was du mir im Vorgespräch gesagt hast, was dir sehr gefehlt hat und was du hier jetzt nicht erwähnt hast, ich möchte es dir nicht wegnehmen, aber ich sage nur Stichwort Bild-Zeitung.
Ja, ich dachte, ich hätte das weiter oben genannt.
Ja, also es ging um Boulevard und sowas, ne? Aber dass dir das faktisch gefehlt hat, diese ganze Durchstecherei.
Also die bei der Durchstecherei?
Auch, ne, die wird gar nicht thematisiert, die Durchstecherei. Und natürlich wurde freundlich formuliert aus der Ampel durchgestochen, immer wieder mal.
Mutmaßlich immer vom gelben Licht.
Genau. Mutmaßlich von der Persona Christian Lindner selbst. Sind sich ja auch viele Medien einig, zumindest sagen sie es, aber selbst wenn er es nicht persönlich war, der ganze Teil, so viel zum Thema, wir machen eine Kampagne, dass wir alle miteinander gut umgehen, respektvoll, bla 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 und hinter den Kulissen diskutieren und nach vorne dann, erst wenn wir uns geeinigt haben, vor die Kameras treten, das hat ja so gar nicht funktioniert.
Ja, und das ist mega schade, dass das hier nicht thematisiert wird, was hier tatsächlich gefehlt hat, weil diese Ampel stand ja am Anfang tatsächlich für einen Aufbruch und den symbolisierte ja eigentlich nicht die SPD mit einem Kanzler Olaf Scholz, sondern tatsächlich dieses legendäre Selfie von Annalena Baerbock und Herrn Habeck auf der Seite der Grünen und eben Christian Lindner und Herrn Wissing auf der anderen Seite.
Wissing hat ja auch das Foto gemacht, ne? Das Selfie.
Ja. Mhm. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe auch nie wahrgenommen, dass der Kanzler irgendwie versucht hat, wirklich alle drei Parteien zusammenzubringen. Sondern mal ging es so mehr in Richtung Grüne, meistens nach meiner Wahrnehmung mehr Richtung FDP. Deswegen dann vielleicht am Ende dann auch die recht harsche Abrechnung. Denn die Grünen haben, glaube ich, hier mehr Zugeständnisse gemacht im Verlauf der Ampel, als die FDP tatsächlich gemacht hat. Ist wirklich schade. Was mir noch gut gefallen hat, das noch anzumerken, ist das ganze Thema Kindergrundsicherung, was ich eine super Initiative finde von der Grundidee her, zu sagen, dass Familien einmal einen Antrag stellen und dann alle Leistungen bekommen, für die sie berechtigt sind. Das war ja ein Vorhaben der Familienministerin Paus. Mhm. Die hat das aber so dilettantisch versucht voranzutreiben, indem überhaupt nicht klar war, wie viel Geld braucht sie denn jetzt tatsächlich. Und
die auch immer verschiedene Zahlen, ne?
Ja, auch da das schöne Beispiel von dir, um Bürokratie abzubauen, erstmal tausende neue Mitarbeiter einzustellen und solche Dinge, ist am Ende des Tages im Sand verlaufen, wäre aber, glaube ich, wirklich wichtig, sowas voranzutreiben, um es eben gerade wirtschaftlich benachteiligten Familien da leichter zu machen im Bürokratie-Dickicht. Denn das Absolut. Ist ja auch ein Dickicht, wenn man Leistungen beantragt.
Absolut. Es ist ja eh auch für viele ein nicht angenehmer Gang, lass mich so sagen. Und wenn du dann 15 verschiedene Anträge stellen musst, ja, im Zweifel machen es ja auch manche nicht. Also es gibt ja immer wieder irgendwelche Angebote, auch bei diesen Bildungsangeboten für SchülerInnen und aus sozial schwachen Familien, die gar nicht abgerufen werden, weil der bürokratische Aufwand so groß ist, dass die Leute dann das auch sein lassen. Und es geht ja dann zum Nachteil der Kinder.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, dann kommen wir doch zum Fazit. Würdest du diesen Podcast empfehlen? Oder ich will nicht diesen Podcast sagen, weil er ist ja thematisch sehr, sehr divers, würdest du diese Episode empfehlen, wenn man sich so eine Zusammenfassung, also die Idee an sich fand ich sehr gut, ne? 3 Jahre Ampel in 30 Minuten zusammengefasst.
Ja, also du denen dann empfehlen? Diese Episode ist gut. Ich finde sie nicht sehr gut, aber ich finde sie gut, weil es eben auch nicht leicht ist, da alles zusammenzufassen.
Aber Frage von den Punkten, die Sie jetzt erwähnt haben, findest du ihn an der Stelle vollständig, also gemessen jetzt auch an den Sachen, die du daran zu kritisieren hast? Oder findest du ihn vielleicht, neudeutsch gesagt, biased?
Nein, so weit würde ich nicht gehen.
Also ist er nur lückenhaft? Vielleicht?
Ich finde ihn Lücken, also er hat teilweise Lücken, aber er ist nicht biased.
Okay.
Das finde ich nicht.
Okay.
So weit würde ich nicht gehen und eine Hörempfehlung gibt es auf alle Fälle für das Format grundsätzlich. Mhm. Also, weil das ist wirklich stark und die machen eben so viel unterschiedliche Dinge bei 11KM, dass es sicherlich auch schwerfällt, alles immer 100% vollständig zu bilden. Also tatsächlich ein vollständiges Bild bekommt man ja immer, indem man sich verschiedene Perspektiven zu einem Thema anhört. Und das hier ist eben die Perspektive auf die Ampelregierung aus Richtung der 11KM-Redaktion.
Ja, sehe ich so ähnlich. Ich höre den ja immer wieder mal, also nicht täglich, weil mich nicht jedes Thema so abholt. Aber sie haben auch oft Auslandskorrespondenten, die auch teilweise wirklich in die Tiefe reingehen. Also was ein Thema betrifft oder auch lokale Themen. Also ich habe auch eine Geschichte eines Dorfes aus Mecklenburg-Vorpommern gehört. Da ist einfach, es war eine Dokumentation, die im NDR-Fernsehen lief und die Redakteurin, die diesen Film gemacht hat, war halt im Interview und hat halt die Geschichte erzählt. Fand ich auch super spannend. Also sie haben ganz unterschiedliche Themen bis hin zur unfassbaren Schweinezucht, XXL, unter widrigsten Bedingungen auch eine Reportage aus Spanien beispielsweise. Also die Themen reichen von bis. Es ist nicht nur Politik.
Ja, ist auch Wissenschaft, Ticks durch Social Media, fand ich auch interessant. Da findet wirklich jeder was, wenn ihr Zeit und Lust habt. Taucht da mal ein, taucht da mal ab. 11 Kilometer ist ja ganz schön tief, um im Podcast graben zu tauchen.
Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören.
Danke auch von meiner Seite. Bleibt uns gewogen, schreibt uns, folgt uns.
Genau, bei Instagram, schaut in die Shownotes. Da verlinken wir euch immer die jeweiligen Folgen und den Kontakt zu uns.
Ja, dann freue ich mich auf ein weiteres Ja, Resonanz und Replik mit dir, liebe Steffi.
Auf ein neues Jahr, lieber Micha.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.